gehört zu der Gruppe von Forschern, die dazu geführt, die da die Wege des Kinder-Yogas, die Tore für das Kinder-Yoga geöffnet haben. Er hat mehrere bahnbrechende Studien dort gemacht, nachweisen können, Kinder-Yoga ist gut, ist nicht nur etwas, was Leute behaupten, sondern man kann das wissenschaftlich nachweisen. Und so hat er so seine Forschungstätigkeit auch dem gewidmet, dass gerade für Kinder und inzwischen auch für Erzieher es möglich ist, Yoga in größerem Maße zu praktizieren. Ja, war schon bei allen unseren Kinder-Yoga-Kongressen auch hier gewesen. Er hat eine Reihe von Büchern geschrieben, die wir ja auch in der Boutique hier haben. Und jetzt sind wir gespannt, was er uns diesmal erzählen wird.
Danke für das zahlreiche Erscheinen zu diesem kleinen Vortrag am Morgen. Mein Name ist Markus Stück und also ich arbeite seit 20 Jahren in der Forschung zum Kinder-Yoga. Und wir haben dort in Ostdeutschland angefangen, 1994, in einer Zeit, wo Kinder-Yoga noch nicht so verbreitet war in Deutschland, geschweige denn in Ostdeutschland. Und mir war klar, dass die Wissenschaft, das was Sukadev auch gesagt hat, ich bezeichne das mal ganz radikal, eine Waffe ist. Ja? Also um in Institutionen zu kommen mit Kinder-Yoga, muss man die Sprache der Eisbären sprechen. Und die Eisbären sprechen eine sehr rationale Sprache. Das heißt, unser Ziel war 1994, ein Programm zu entwickeln, was Kindern Spaß macht und was Eltern keine Angst macht in Schulen und auch Lehrern nicht. Ne? Weil es ist so gewesen, dass solche Begriffe wie Mantras oder Mantren oder Pranayama oder Asanas wenig bekannt waren. Und wir haben dann begonnen, sozusagen dieses Entspannungstraining mit Yoga-Elementen für Kinder zu entwickeln, EMÜG. Es hatte 18 Sitzungen. Wir haben zweimal in der Woche mit Kindern gearbeitet und haben dann sozusagen eine richtig tiefgreifende Forschung gemacht. Also wir haben sozusagen Kindern kleine Messgeräte umgehangen, wo wir Hautwiderstand gemessen haben, während der Sitzung, während der Asanas. Wir haben auch kleine Stresstests gemacht vor und nach den Sitzungen, wo Kinder sozusagen sich entspannen sollten und während der Entspannungsphase einen Stressor per Kopfhörer gehört haben und der Körper angefangen hat zu schwingen sozusagen und wir dann versucht haben nachzuweisen, ob das Kinder-Yoga sozusagen zur Stressreduktion beiträgt. Diese Arbeiten sind dann weitergeführt worden, auch durch Susanne Augenstein und durch Nicole Goldstein und jetzt auch durch eine Vielzahl von Wissenschaftlern. Deutschland hat, was die Yoga-Forschung betrifft, einen sehr guten Platz inne, ungefähr den zweiten oder dritten Platz weltweit, was Studien betrifft. Und ich bin sehr glücklich, dass Kinder-Yoga-Lehrer sehr offen sind, was Forschung betrifft. Also da ist ein hohes Interesse da. Und wenn man sozusagen in Schulen arbeitet, wird schnell klar, dass eigentlich Kinder nicht das Problem sind, sondern Lehrer, die mit Kindern arbeiten. Und also die Erwachsenen sozusagen und das Motto dieser Konferenz, lasst Kinder Kinder sein, ist natürlich also gerade in der jetzigen Zeit sehr aktuell. Und Armin Krenz, einer der führenden Kindheitspädagogen, hat den Satz geprägt, die Pädagogik ist ein Wettrennen auf einer Schnellstraße geworden. Ja? Also wer hier als Lehrer arbeitet oder als Erzieher, wird das bestätigen können, dass diese Rationalisierung, ja, wir nennen das kalte, abrechenbare Pädagogik mit den Anforderungen sozusagen zu dokumentieren, mit den Anforderungen auch Beobachtungsbögen auszufüllen, Entwicklungstests zu machen, Qualitätsmanagement zu machen und so weiter, dass das doch in Schulen sehr zugenommen hat und auch in Kitas, in Kindertagesstätten. Und wir haben dann 1997 begonnen, sozusagen ein Yoga-Programm für Lehrer zu entwickeln, wobei es uns wichtig war, eine Verbindung zu schaffen zwischen östlichen Methoden des Yoga und Meditation und den westlichen Methoden der Reflexion, also der Stressreduktion. Und diese Verbindung haben wir dann 10 Jahre lang mit Lehrern sozusagen erforscht und konnten dort erstaunliche Ergebnisse nachweisen. Also zum Beispiel, wie das Immunsystem sich bei Lehrern entwickelt, die Yoga machen. Wir haben dort Speichel abgenommen zum Beispiel von Lehrern und haben vor und nach diesen Sitzungen geschaut, ob das Immunglobulin A, was sozusagen eine Reaktion des Körpers auf Erkältungskrankheiten ist, zum Schutz vor Erkältungskrankheiten, wie sich das entwickelt. Und haben festgestellt, dass nach 6 bis 7 Sitzungen sozusagen das Immunglobulin Sprünge macht. Das heißt also, biologische Systeme entwickeln sich in Sprüngen. Also sie machen sozusagen Yoga eine ganze Weile und es passiert wenig und man braucht Vertrauen in diese Methode, dass vor allen Dingen in der Biologie Veränderungen passieren. Und das ist ein Merkmal unserer Zeit, dass wir Vertrauen haben müssen, entwickeln müssen in eine Methode, wo Veränderungen vor sich gehen, die noch nicht sichtbar sind. Das heißt, der psychische Apparat ist sehr träge und unser autonomes biologisches System ist sehr schnell. Das heißt, es passieren Veränderungen zum Beispiel im Immunsystem, die wir rational gar nicht mitkriegen. Und diese Prozesse der Selbstorganisation des Körpers, das heißt, die Beschreibung, die theoretische Beschreibung von Wirkmechanismen des Yogas. Also was ist Autoregulation? Was ist Balancierung? Und was ist Selbstregulation des Körpers sozusagen, um die Synchronisation zwischen Körperparametern auf eine neue Stufe zu heben? Weil das ist sozusagen Ziel. Also wir haben dann auch begonnen, verschiedene Parameter zu messen und die Synchronisierung dieser Parameter im Körper, bei Lehrern zum Beispiel, festzustellen und auch die Desynchronisierung. Und konnten sehr klar herausarbeiten, dass, also die ganze Welt spricht von Burnout, dass das Burnout als Erschöpfungszustand vorbereitet wird durch 2 physiologische Stufen. Und zwar die erste Stufe, die im Körper passiert, und das passiert eben unbewusst, ist die sogenannte Überlastungshemmung. Das heißt, wenn ein Lehrer unter Druck gerät, und das sind sehr viele Lehrer, ja, die auch aus dem System schon ausgestiegen sind, vollzieht der Körper eine Hemmung, einen Hemmungsprozess und schießt sozusagen in die Regulation, messbar über den Hautwiderstand zum Beispiel, Entspannungszustände automatisch ein, damit sozusagen die Erregung gedämpft wird. Das ist die Überlastungshemmung. Dieser Mechanismus ist schon 1927 durch Sherrington beschrieben worden und wir haben sozusagen nochmal nachgewiesen. Und das Zweite, und dann ist natürlich die Frage, was passiert mit stark belasteten Lehrern, die sozusagen dann in diesem System verbleiben, was wie ein Druckkessel wirkt. Und da konnten wir Veränderungen an der Haut feststellen. Ich werde heute Abend nochmal, wenn wir über Liebe sprechen, sozusagen auf diesen Parameter eingehen, und das ist die Hypersensibilität. Das heißt also, die Haut wird wie eine zusätzliche Batterie, Hautzelle, gibt mehr an Energie ab, was es eigentlich nicht hat. Und um sozusagen den Lehrer nochmal zu aktivieren, diese Situation zu lösen. Diese Energie steht ihm eigentlich nicht zur Verfügung. Und dann klappt sozusagen, wenn dort kein Yoga gemacht wird zum Beispiel oder Entspannungsverfahren oder andere autoregulative Verfahren, klappt sozusagen das System in die Erschöpfungsphase. Und warum erzähle ich Ihnen das? Einfach um mal die Situation auch zu schildern, weil also Petra Prosowski zum Beispiel sitzt hier, sie ist auch Lehrerin viele Jahre und die kann das sicher bestätigen. Weil zum Beispiel bei Kindern als Vorstufe der Erschöpfung vor 15 oder 20 Jahren konnten wir diese Zustände nie feststellen. Auch die Körper der Kinder waren noch einigermaßen normal. Also Koordinationsfähigkeit, Tonus, also Muskeltonus, ja, und so weiter. Ja. Und wir haben vor einem Jahr haben wir Studien gemacht an Grundschulen und haben diese Hypersensibilität bei Kindern festgestellt. Ja. Und das bedeutet im Klartext, dass sozusagen, wenn wir diese Hypersensibilität der Haut nicht bewältigen, sprechen wir in 5 bis 10 Jahren von Burnout bei Kindern. Das ist realistisch. Und letztendlich habe ich ja einführend gesagt, die Wissenschaft ist eine Waffe. Weil die Entscheidung sozusagen, wie Bildung organisiert wird, werden letztendlich durch Bildungspläne in Ministerien geschaffen. Und ich gebe ein Beispiel, zum Beispiel im Kita-System gibt es in jedem Bundesland jetzt Bildungspläne. Ja? Und die sind also durch Universitäten geschaffen worden, mit einer starken Betonung von rationalen pädagogischen Fähigkeiten. Also wenn Sie sich einen Weiterbildungskatalog anschauen, der von Trägern ausgegeben wird, dann finden Sie an allererster Stelle pädagogische Fähigkeitsentwicklung, Didaktik und so weiter. Und ganz wenig Körper. Ganz wenig Körper. Wenn Sie semantisch Bildungspläne in Kitas auseinandernehmen, dann finden Sie im sächsischen Bildungsplan zum Beispiel, wir haben das ausgezählt, ungefähr 80 Mal das Wort Kompetenz. Es wird also zergliedert, zunehmend zergliedert, Realität wird zunehmend zergliedert. Und Sie finden einmal das Wort Liebe und zweimal das Wort Empathie. Das ist die Situation. Ja. Und die Aufgabe ist sozusagen von uns allen, die also sehr, sehr bewusst sind, dass wir uns fit machen und lernen sozusagen die Sprache der Eisbären zu sprechen. Weil das ist eine Sprache, die sehr rational ist. Das heißt, Wirkmechanismen des Yoga zu erklären, des Kinder-Yoga zu erklären, ist neben des Kinder-Yoga-Tuns sehr, sehr wichtig, damit wir sozusagen eine große Verbreitung erfahren. Und wir sind dann sozusagen, nachdem wir mit Lehrern gearbeitet haben, in die sehr komfortable Lage gekommen, ein großes Projekt zu bekommen vom Bundesministerium für Gesundheit über 500.000. Ja? Also es war von heute auf morgen so viel Geld da, ja? Um etwas Sinnvolles an Schulen zu machen. Universität Leipzig, TU Dresden und Gesundheitsamt in Nordsachsen. Und dort sind wir gezwungen gewesen, nachzudenken, wie man das Kinder-Yoga neben anderen sinnvollen Methoden in einen Masterplan integrieren kann. Und den haben wir Masterplan Gesunde Bildung genannt. Und den will ich Ihnen kurz vorstellen. Das heißt, mit diesem Masterplan, der auch jetzt nachvollziehbar in Ihren Kopien ist, ich kann Ihnen leider keine Bilder zeigen, ich hoffe, heute Abend klappt das dann, wir werden uns darum kümmern. Also der Knackpunkt sozusagen für diese Entwicklung dieser Schritte, die ich Ihnen jetzt vorstelle, war eigentlich eine Forschung, die uns alarmiert hat mit Erzieherinnen. Weil wir haben dort ein sogenanntes arbeitsbezogenes Verhaltens- und Erlebensmuster ausgegeben, vielen Leipziger Erziehern. Und mit diesem Fragebogen erfasst man Risikotypen des Verhaltens in Beziehung mit Kollegen und Kindern und einen gesunden Arbeitsstil und ein Typ Schonung. Ja, also Schonung sozusagen, sich aus Beziehung zurückzuziehen, was ja in der Praxis auch beobachtbar ist, bei Lehrern und Erziehern, dass sich zunehmend sozusagen auch zurückziehen, ist ja auch der Kern des Burnouts, ja, innerlicher Rückzug. Und wir konnten mit diesem AVEM heißt der, arbeitsbezogenes Verhaltens- und Erlebensmuster von Professor Scharschmidt, konnten wir einen Typ A, einen Stresstyp A identifizieren. Das ist ein Stresstyp, der durch permanenten Zeitdruck, durch Überforderung gekennzeichnet ist, durch eine Emotion, Ungeduld, die ein unter Druck geratenes inneres Zeitkonzept manifestiert. Also die Ungeduld ist letztendlich die Emotionslage, die zeigt, dass ich sozusagen hier ein Typ A Stressverhalten ausprägt, ist sehr stark korreliert mit Herzinfarkt und koronaren Herzkrankheiten. Dann den Typ B, Burnout, brauchen wir jetzt nicht drüber zu sprechen. Dann den Typ Schonung und den Typ Gesundheit. So, jetzt frage ich Sie mal, was denken Sie, was am meisten ausgeprägt war in dieser Studie 2005? Typ A, Typ Burnout, Typ Schonung oder Typ Gesundheit? A, ja? Okay. Das haben wir auch gedacht, aber es ist nicht so. Sondern 40% der Pädagogen, die wir untersucht haben, haben den Typ Schonung ausgeprägt. Also dieses Zurückziehen sozusagen aus menschlichen Beziehungen. Ja? Dieses nach hinten treten. Ja? Dieses Zuwenden zu Freizeit. Ja. Und Typ A waren lediglich 25% Überforderung. Ja. Das heißt, Typ Gesundheit waren noch weniger. Ja. Und wir haben diese Studie 2005 gemacht und haben dann sie wiederholt 2010 und es hat sich nichts verändert. Das heißt, was heißt das? Und das ist wichtig jetzt zu verstehen. Das heißt, dass die Beziehung zwischen Pädagoge und Kind nicht mehr da ist. Das ist das Problem, dass die Beziehung nicht da ist zwischen Pädagoge und Kind. Ja? Und wir haben sozusagen dann ein Positionspapier geschrieben, das könnt ihr euch auch runterladen, und auch eine Reihe von Büchern, wo wir versuchen, diesen Paradigmenwechsel in der Pädagogik zu erklären. Also, dass das ganze Gebilde vom Kopf wieder auf die Füße gestellt wird. Ja? Und deswegen beginnen wir in dem Masterplan Gesunde Bildung als erstes mit dem Körper als Denk- und Erlebnisorgan. Was heißt das? Ich möchte mal einen Namen anschreiben, der heißt Humberto Maturana. Humberto Maturana ist ein radikaler Konstruktivist. Er kommt aus Südamerika, ist ein Biologe. Und Maturana beschreibt sozusagen, und das ist ein sehr, sehr wichtiger Mechanismus, was passiert, wenn ein Pädagoge keine präsente Anwesenheit mehr am Kind hat, ja, diese Beziehung. Was passiert im Kind? Und er sagt sozusagen, dass wenn diese Präsenz nicht mehr da ist zwischen Pädagoge und Kind, fühlt das Kind sich nicht geliebt. Das Kind fühlt sich nicht angenommen. Das ist dasselbe, wenn Sie zum Beispiel täglich kritisiert werden würden durch Ihren Partner. Ja? Wenn Ihr Partner täglich Ihnen sagt, was Sie alles nicht können. Was passiert mit Ihrem Körper? Der entleert sich. Ja? Sie rutschen aus Ihrem Körper raus. Sie fühlen Ihren Körper nicht. Und dasselbe passiert mit dem Kind. Das heißt, Maturana beschreibt in dem Buch die Biologie der Realität, die Biologie der Realität und in dem Buch Liebe und Spiel diesen Mechanismus. Dass wenn diese Präsenz zwischen Lehrer und Kind nicht mehr da ist, dass verhindert wird, dass das Kind eine körperliche Erfahrung machen kann, weil es sich nicht geliebt fühlt. Und der nächste Schritt ist dann, dass das Kind kein Selbstbewusstsein ausprägen kann. Ja? Also das heißt, die Präsenz ist notwendig, ohne dass ich Yoga mache, ohne dass ich tanze, ohne dass, das ist nicht das Entscheidende, sondern diese Kontaktaufnahme ist notwendig, damit die körperliche Erfahrung für das Kind vorbereitet wird und das Kind sozusagen Selbstbewusstsein ausprägen kann, sagt Maturana. Ja? Und wir haben große Konferenzen gemacht mit Erziehern, also zum Beispiel im Leipziger Rathaus, wo 250, 300 Erzieher waren. Und wir haben sozusagen dort klargemacht, dass der körperliche Zugang als Präsenz, als Beziehungsaufbau, ja, notwendig ist für die Entwicklung von Selbstbewusstsein. Okay? Hier zählt noch viel mehr rein. Zum Beispiel, wenn wir meditieren, wissen wir, dass wir eingebunden sind in ein fein verwebtes Netzwerk mit Natur. Ja? Unsere Wahrnehmung nimmt zu, unser Bewusstsein weitet sich und wir treten in Kontakt mit allen möglichen Dingen. Mit Tieren, mit Pflanzen, mit der Schönheit dieses Lebens. Ja? Wenn wir unser Bewusstsein sozusagen erweitern und unsere Sensibilität steigern. Letztendlich, wenn wir darüber sprechen, sprechen wir auch über Ethik. Weil es ist erschreckend, wenn man sich Bildungseinrichtungen anschaut, wie wenig eigentlich klar ist, was ein Lehrer oder ein Erzieher, überhaupt jemand, der mit Kindern arbeitet, unter Ethik versteht. Ja, da geistert irgendwo Aristoteles irgendwo rum. Ne? Und dann Moral zum Beispiel, ja? Was wir sozusagen unter Moral verstehen und was wir unter Ethik verstehen. Ob wir darauf eine Antwort haben sozusagen und ob wir auch eine Antwort darauf haben, wie wir sie entwickeln können. Das ist eigentlich das Wichtige. Und Maturana gibt darauf eine sehr klare Antwort. Und auch ein Mann, der heißt Rolando Toro. Rolando Toro hat gesagt, den Körper von innen in Bewegung zu setzen nach außen, kann eine permanente Quelle von Gesundheit sein. Das heißt, die Frage ist, ob ich das Innen erreiche und das Innen bewege und das Innen nach außen bringen kann. Das ist die Frage. Ob es mir gelingt, sozusagen, meinen Körper von innen heraus zu bewegen und dieses Gefühl, was ich auslöse, diese Sensibilität, die ich innen erzeuge, in eine Handlung zu packen. Das ist Ethik. Das heißt, mein Gefühl sozusagen entsteht zu bestimmten Dingen, die ich betrachte. Und wenn dieses Gefühl abgeschnitten ist von der Handlung, fehlt was. Das heißt, ich bin, was ich tue. Ich bin, was ich tue. Ist ein ganz anderer Kognitionsbegriff. Ja? Ich erkenne, was ich tue. Ist ein ganz anderer Kognitionsbegriff, den wir hier prägen in diesem Falle. Und der geht eben vom Körper aus. Und der Körper ist 80% weise. Also 80% der gesamten Realität bilde ich unscharf, aber in dieser Unschärfe sehr scharf als Information ab. Und 20% ist nur die Rationalität. das Denken. Und in unserer Kultur ist sozusagen das Denken, die 20% werden zu 80% gemacht. Ja? Erklären, noch ein Flussschema, noch eine Klassifikation, noch ein Test, ja? Noch ein Qualitätsmanagement, ja? Um sozusagen Realität zu strukturieren. Aber von den 80%, aus meiner Sicht, sind 60% nicht real. Sondern real ist nur das, was ich sozusagen fühle, ganz tief in. Ja? Und hier ist es eben wichtig, dass wir eine klare Vorstellung davon haben, was das Innen bedeutet. Und da sind wir eben in der Biologie und da sind wir im Körper. Und zwar, das beginnt nämlich mit unserem Instinkt. Instinkt. Dann kommt das Bedürfnis. Und das Bedürfnis ist sozusagen sichtbar an unserem Gefühl. Oder an unserer Emotion. Dann darüber kommen unsere Motive, warum wir handeln. Ja? Darüber kommen unsere Motive, warum wir handeln. Und dann am Ende kommen unsere Ziele. Ja? So, jetzt guckt euch mal diese Elemente sozusagen unserer Verhaltensorganisation an und schaut euch in Schulen um. Wenn ein Team zum Beispiel zusammenkommt und der Träger sagt, schreibt bitte mal das Konzept, nehmt das Qualitätsmesshandbuch und stellt Ziele auf. Dann werden Ziele rational aufgestellt, die aber vielleicht noch gar nicht gefühlt worden sind, wo das Bedürfnis gar nicht abgebildet worden ist. Ja? Also ich werde heute Abend nochmal darüber sprechen, über Forschung, die wir gerade machen, zu Liebe und wo wir ein sehr ambivalentes Verhältnis zum Beispiel der Erzieherin zur Selbstliebe festgestellt haben. Ein sehr ambivalentes Verhältnis. Das heißt, Lehrer denken zuerst an Kinder und dann lange nichts und dann vielleicht an sich selbst. Aber es ist wie im Flugzeug. Wenn das Flugzeug abstürzt, dann heißt, nimm die Maske und setz sie dir selbst erstmal auf, damit du atmen kannst. Und dann gibst du dem Kind. Ja? Und das sozusagen, hier diese Verhaltensorganisation, zum Beispiel was die Bedürfnisse von Lehrern betrifft, was die Bedürfnisse von Erziehern betrifft, sehr ambivalent ausgeprägt, sehr ambivalent. Also zum Beispiel in Kindertagesstätten, Rahmenbedingungen, dass nicht mal ein Stuhl ist für Erwachsene. Sie sitzen immer noch auf Stühlen von Kindern. Ja? Dass überhaupt nicht klar ist, was sind meine Rechte eigentlich, was die Erziehergesundheit betrifft zum Beispiel. Und da gibt es eine sehr schöne Veröffentlichung vom Ministerium, die könnt ihr euch runterladen, die heißt Erziehergesundheit. Dort stehen die Rechte, was Gesundheit betrifft, für Erzieher drin. Lärm, psychische Belastung, Hygiene, ja, solche Dinge. Auch wie viel Kilo zum Beispiel eine Krippenerzieherin tragen darf. Wie viel Lärm eine Krippenerzieherin oder eine Kita-Erzieherin aushalten muss. Ja? Und diese Selbstliebe sozusagen zu entwickeln, ist zuallererst Körper. Das heißt, Bedürfnisse wahrzunehmen, ist zuallererst Gefühle wahrzunehmen. Und oft kann ich eben Gefühle nicht aussprechen, weil sie vielleicht neue biochemische Erregungsmuster sind, die ich noch nie erlebt habe. Und dann wäre ich danach gefragt, kannst du dein Gefühl mir mal nennen? Kannst du es ausdrücken? Nee, kann ich nicht. Manchmal kann ich es nicht. Weil ich was erlebt habe, tief in, was in Sprache nicht zu packen ist. Das heißt, die Sprache ist etwas, was ausleert. Es erzeugt Leere. Weil manche Erregungsmuster, die entstehen, tief in, kann ich nur körperlich fühlen und ich kann nicht darüber sprechen. Das sind nur einige Aspekte. Und da gibt es noch ein Universum mehr zu erzählen. Zum Beispiel, wir waren jetzt auf der Didakta, haben dort einen Vortrag gehalten und Und da habe ich ganz viele Thesen gemacht. Eine These war, dass für Erkennen kein Gehirn notwendig ist. Dass für die Erkenntnis kein Gehirn notwendig ist. Ja? Ich werde es heute Abend noch mal kurz erklären. Dass wir die Demut haben, sozusagen, dass eine Amöbe zum Beispiel genauso erkennen kann wie wir. Und wir erkennen nur einen eingeschränkten Teil der Realität. Wir erkennen auch nicht alles. Wir treten in Interaktion mit der Realität und erkennen nur einen kleinen Bruchteil. Die Amöbe genauso. Biochemisch, motorisch. Ja, derselbe Prozess. Und diese Demut zu haben, den Mut zu haben, zum Beispiel Empathie als Verbindung zu beschreiben, und zwar zwischen Menschen und Pflanzen, zwischen Menschen und Tieren, dass wir alle vernetzt sind. Wir sind alle vernetzt miteinander. Ja? Und diese Aussage hat dann dazu geführt, dass wir zum Beispiel die Musik von Äpfel und Birnen untersucht haben. Ich kann die heute Abend mal vorspielen. Habt ihr Lust, das mal zu hören? Ja? Ich suche die mal raus. Ja? Man kann nämlich das Zellpotenzial einer Birne und eines Apfels sozusagen bestimmen. Das sind ja alles Schwingungen. Ja? Und das kann ich transponieren in Töne sozusagen und kann mir sozusagen so eine Musik anhören. Ja? Und wenn wir das entspannt anhören können, also Sie können sich vorstellen, auf die Didakta haben die Leute gesessen und haben gesagt, wo kommt der her? Was will der uns erklären? Didakta, ja, also Köln. Ja? So. Aber das ist der Paradigmenwechsel. Wenn wir entspannt sitzen können und Vertrauen haben sozusagen, dass auch ein Apfel und eine Birne Musik macht. Weil wir haben es gemessen. Ja? Dann ist dieser Paradigmenwechsel eingeleitet. Ich kann heute Abend auch mal ein paar Forschungen zeigen, wo wir zum Beispiel im Mozarteum Untersuchungen gemacht haben mit 3 Äpfeln, 2 Birnen, einer Kiwi, einer Mango. Und das waren die Versuchspersonen sozusagen. Ne? Die sind auch alle pünktlich erschienen, ja, so zum Testung. Und dann wurden die Messgeräte drangehangen, Zellpotenzial. Und dann wurde gemessen, wie sich das Zellpotenzial ändert, wenn ich zum Beispiel die Kiwi steche. Wenn ich in der Kiwi eine Nadel reinsteche sozusagen, ob der Apfel das mitkriegt. Ja? So. Das ist der Paradigmenwechsel, dass wir Demut haben, dass Pflanzen riechen können, dass Pflanzen eine Schmerzleitung haben. Es gibt seriöse Untersuchungen, später Fragen, später bitte. Es gibt seriöse Untersuchungen der Universität Gießen zum Beispiel, die haben hirnähnliche Strukturen in Maiswurzeln festgestellt und so weiter. Ja? Und das hat sehr viel mit Vertrauen zu tun. Okay? Bitte? Die haben reagiert, ja, genau. Aber wir haben noch andere Sachen gemacht, Licht ausgeschalten und synchron hineingebissen und so. Also es war schon sehr lustig. Okay, aber das sind keine Hauptforschungen. Das ist nur wir forschen natürlich. Wir nutzen die Forschung sozusagen, um bestimmte Dinge einfach zu verdeutlichen. Ja? Und das Zweite ist sozusagen, also der erste Schritt im Masterplan Gesunde Bildung ist, dass wir die Präsenz mit allem Lebendigen sozusagen haben. Ja? Dass wir die Präsenz mit allem Lebendigen haben. Okay? Das Zweite ist Entspannung. Wir brauchen entspannte Systeme. Entspannte Systeme. Und ihr könnt das Kinder-Yoga jetzt einordnen, neben auch anderen Methoden. Ja? Wir brauchen entspannte Systeme. Weil nur in entspannten Systemen Empathie möglich ist. Verbindung. Es kann nur Verbindung entstehen, wenn Gelassenheit da ist. Gelassenheit. Ja? Das heißt, zum Beispiel heute, hier geht der Laptop nicht. Christine war heute auch aufgeregt, dass ich auch komme. Ne, so. Und wir sind alle beide sehr gelassen geblieben, haben eine sehr schöne Verbindung erreicht. Ja? Also die Gelassenheit und die Entspannung ist die Grundlage sozusagen für Lernen. Und wir haben zum Beispiel in Leipzig haben wir, und das wirklich, deswegen nutzt diese wissenschaftlichen Befunde, damit ihr in Institutionen reinkommt, so, in so viele wie möglich. Ja? Haben zum Beispiel, jeder Hort hat so einen EMÜG-Kursleiter. Ja? Weil wir deutlich gemacht haben, dass die Entspannung zum Beispiel Konzentration steigert. Also wir können nachweisen, dass dieser Prozess heißt vegetative Umschaltung. Das heißt, wenn ich passive Konzentration habe auf Asanas oder Atem, ja, senkt sich der motorische Tonus ab, senkt sich der vegetative Tonus ab. Ja, und die beiden sind auch miteinander verbunden. Die Atemfrequenz hängt hier irgendwo mit drin. Die senkt sich natürlich auch ab. Okay? Das heißt, durch ein Absenken der körperlichen Parameter steigert sich Konzentration. Dieser einfache Wirkmechanismus ist durch Ebert beschrieben worden. Und wir konnten ihn jetzt nachweisen, auch mit Cortisol. Also ich werde es heute Abend zeigen. Eine sehr interessante Forschung. Und zwar haben wir Speichel abgenommen bei Kindern, die getanzt haben in dem Sinne. Wir haben auch Speichel abgenommen von Kindern, die Kinder-Yoga gemacht haben und haben festgestellt, dass in beiden Fällen Cortisol sinkt und haben dann festgestellt, dass mit dem Sinken des Cortisols, das heißt bei den Kindern, wo das Cortisol abgesunken ist, sind zwei Dinge eingetreten. Das erste ist, sie konnten Emotionen besser erkennen beim anderen und das zweite ist, sie konnten schneller Aufgaben erledigen. Also die Tempoleistung beim Erledigen von Aufgaben war besser. Nur durch das Absinken dieses Hormons, Cortisol. Ja? Also das heißt letztendlich, und jetzt sind wir wieder bei 1994, deswegen sage ich, Wissenschaft ist eine Waffe, weil wenn ich ins Ministerium gehe und das so erkläre, ja, dann sagen die Eisbären, oh toll, ganz klasse. Ja? So. Das heißt, macht euch mit diesen Wirkmechanismen vertraut, erklärt es auf dieser einfachen Ebene. Klar, es ist eine einfache Ebene, eine sehr materialistische Ebene. Ja? Aber wir wollen sozusagen Institutionen mit diesen wunderbaren Dingen, die wir tun, ja, mit Kindern letztendlich. Und diese Entspannungswirkung sozusagen zu erklären, nicht nur die Effekte, das heißt nicht nur sagen, Yoga entspannt, sondern was passiert mit dieser Entspannung? Zum Beispiel Konzentrationsleistung steigt, wir brauchen keine Paper- und Pencil-Tests mehr, wo wir sozusagen mit Stift irgendwelche Kreuzel machen oder irgendwelche Bilder ausführen, brauchen wir nicht. Sondern der Zugang ist ein körperlicher Zugang. Ja? Das heißt, nutzt diesen Wirkmechanismus der vegetativen Umschaltung, um zu erklären, warum das so wichtig ist, was ihr in Institutionen macht. Ja? Nutzt die Forschung sozusagen, die wir publizieren, zum Beispiel im Absenken des Cortisols, bezogen auf die Verbesserung der Emotionserkennung, und da sind wir bei Empathie, und bezogen auf die Tempoleistung in Konzentrationstests. Ja? Wir waren vorhin noch stecken geblieben bei Ethik. Das heißt, um den Gedanken noch abzuschließen, Ethik ist sozusagen die Verbindung der Sensibilität, die entsteht in meiner Handlung. Und da hat jeder, der in diesem Raum sitzt, eine eigene Ethik, weil jeder anders fühlt, jeder hat eine andere Sensibilität. Aber letztendlich, wenn wir es mit Handlung koppeln, werden wir uns, wenn wir Menschen sind, sozusagen alle in dieselbe Richtung bewegen. Und es ist eine Studie gemacht worden zum Beispiel, wo sich Psychologen vor einen Bahnhof gestellt haben und haben geguckt, wie die Leute rauskommen, wenn dort ein Obdachloser sitzt, ob sie helfen oder nicht. Ja, also der hat geblutet, war ein Schauspieler, den haben sie sozusagen angemalt mit rotem Blut. Und dann haben sie gezählt, wie viele Menschen von 7000 Menschen diesem Obdachlosen geholfen haben. Das waren 94. 94. Deswegen präparieren wir zurzeit zum Beispiel einen Artikel, der heißt Empathie ist Handeln. Empathie ist Handlung. Ja? Und der dritte Schritt sozusagen in diesem Masterplan nach dieser Entspannung ist Empathie. Ja? Empathie. Empathieentwicklung. Und nochmal zurückzukommen auf die Bildungspläne. Wenn Sie die semantisch auseinandernehmen, wenn Sie als Kita-Erzieherin arbeiten, gucken Sie mal rein, wie oft das Wort Empathie da drin vorkommt oder Liebe oder so. Ja? Das ist ganz selten. Deswegen setzen wir es an zentrale Stelle. Es ist wie eine Brücke sozusagen zwischen der Präsenz, die nicht erklärbar ist, die wir auch nicht auseinandernehmen dürfen, ja? Die wir nicht sezieren dürfen, die ist einfach da, die ist nicht beschreibbar, die ist fühlbar, erlebbar. Ja? Aber das ist die Brücke zu den Inhalten. Wenn ich das nicht habe, komme ich nicht zu den Inhalten, pädagogischen Inhalten. Und was wir gemacht haben, ist letztendlich, dass wir Marshall Rosenberg genommen haben, diese wunderbare Methode. Er nennt das die Sprache des Lebens. Ja, die Sprache des Lebens. Mit der Giraffe. Und dem Wolf. Ja. Und die Marion Müller, die ist auch hier, die hat ein Programm entwickelt für Kinder, Kindergartenkinder und auch Schulkinder. Ja, und führt das auch durch. Es ist ihr Leben sozusagen. Ja. Und was wir gemacht haben, wir haben gesagt, das ist der verbale Teil der Empathieschule. Und wir haben gesagt, wenn wir damit aufhören, dann stecken wir in der Falle der Kultur fest. Das heißt, wir stecken darin fest, dass wir rational versuchen, mit Worten Gefühle auszudrücken. Und es ist noch viel mehr. Und da haben wir gesagt, okay, wir setzen zwei andere Tiere entgegen, den Eisbären und den Pinguin. Okay? Die Pinguine. Ja? Lebensstile. Lebensstile. Ja? Pinguine, sehr gemeinschaftlich, sozial, oft ohne Worte, Gefühlsausdruck spontan, Eisbären, sehr rational, ja. Ein Stück in Distanz gehend, erklärend, ja. Ist ja nicht schlecht, ist wichtig. Zum Beispiel, wenn wir beantworten können, die Frage, was kann Kinderyoga nicht leisten? Was kann Kinderyoga nicht leisten? Dann sind wir durch diese Methode durch. Weil es ist schwer, kritisch zu reflektieren, etwas, was ich liebe. Es ist schwer. Und das ist aber die Fähigkeit von Eisbären. Das ist die Fähigkeit von kritischer Reflexion. Und letztendlich kann man das auch so beschreiben, dass diese kritische Reflexion Körper, Kopf. Das heißt, die verbale Seite sozusagen, das Durchsteigen des Kinderyoga in den Wirkmechanismen, das theoretische Auseinandersetzen mit diesen Wirkmechanismen, ist die Erlaubnis an die Zelle, es zu tun. Also ich werde heute Abend darüber noch ein Stück sprechen. Ich werde auch ein paar Bücher einfach zeigen, wo ihr auch Zugang dazu kriegen könnt. Das heißt, wir haben gesagt, der Weg vom Körper in den Kopf ist die gewaltfreie Kommunikation. Und der Weg vom Kopf zurück in den Körper ist ein Erlebnis im Yoga, worüber ich nicht spreche, was ich vielleicht zeichne. Ja? Oder ich tanze und spreche nicht über meine Erlebnisse. Oder ich gehe in die Natur und spreche nicht über meine Erlebnisse. Dieses beständige Analysieren zerstört das Erlebnis. Ja? Und hier muss ich sehr klar trennen. Das heißt, hier muss ich sehr klar trennen, sehr klar trennen. Also entweder ich arbeite mit Sprache, dann bin ich in dem Weg, oder ich arbeite mit Erlebnis, dann arbeite ich radikal ohne Sprache. Das ist die Empathieschule, das heißt der Schritt Nummer 3. Und diese drei Schritte nennen wir die Grundlagen des Menschseins. Die Grundlagen des Menschseins. Okay, einfach nur so. Und wir danken allen, Wir danken allen Pädagogen sozusagen, die diese Grundlagen des Menschseins zurück in den Bildungsalltag bringen. Ja? Die sozusagen vom Eisbären zum Pinguin wechseln. Und die Schritte 4 bis 7 sind dann die rationalen Schritte, also zum Beispiel eine wissenschaftlich fundierte Fachberatung. Ja. Oft wird da zu sehr geschludert. Also so, manchmal kommt es mir vor, die Fachberatung steht mit dem rechten Bein früh auf und sagt, ach, ich war gestern bei einer schönen Weiterbildung, dann machen wir heute mal das. Ja. Dann linkes Bein, ach, wir machen heute das und so. Also dass da mehr Struktur reinkommt einfach. Dann pädagogische, didaktische Fähigkeitsentwicklung. Ja. Dann Konzeptarbeit. Konzeptarbeit. Also das heißt, dass ein ganzes Team sozusagen an dem Konzept arbeitet und das wirklich aufschreibt, was gemacht wird und nicht irgendwelche Potemkinschen Dörfer baut. Ja? Also wirklich auch einfache Konzeptstrukturen in den pädagogischen Einrichtungen da sind. Ja? Und wir haben sehr, sehr viel mit Teams gearbeitet, wo wir geholfen haben, Konzepte in pädagogische Konzepte zu schreiben. Das heißt, wer hier talentiert ist sozusagen und nach diesem Masterplan arbeiten möchte, macht euch fit einfach in Supervision, macht euch fit in den verschiedenen Methoden und am Ende kommen dann natürlich die Rahmenbedingungen dazu für eine gesunde Bildung und da können wir noch lange drüber sprechen. Ich habe Ihnen jetzt einfach mal so diesen Masterplan mal vorgestellt, ja, und würde das damit auch bewenden lassen sozusagen mit dieser kleinen Reflexion. Ich hoffe, dass ich Sie ein bisschen bewegt habe, ja, auch ohne diese Bilder hier, ja, so. Und ich hoffe, dass das heute Abend dann auch passiert. Ja. Gut, dann war's das. Dankeschön.
Vielen Dank, Markus, für diese engagierte und herzliche Darstellung von dem, wie letztlich die Konzepte des Yoga die Pädagogik beflügeln können. Und diese Verbindung Eisbär und Pinguin ist sehr schön hier. Und ich fand es gut, dass der Laptop nicht das gemacht hat, denn ich finde es immer schön, wenn du frei sprichst, dann erlebt man dich und dann ist die Herzensverbindung viel stärker, als wenn man diese eher Eisbär...